Vergebung nach Ehebruch. Muss ich 7-mal, 77-mal vergeben? Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Thema in der Lebenshilfe hier bei uns heute. Mein Name ist Anjuta Engert. Und wer soll uns diese Frage denn beantworten? Denn knifflig ist sie ja schon. Dazu haben wir Pater Hubertus Freiberg gefragt. Er ist jetzt da für uns aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch in Allgäu zugeschaltet. Auch Sie grüße ich ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Vergebung nach Ehebruch. 7 mal 77, das steht an keiner anderen Stelle als bei Matthäus. Da fragt Petrus Jesus, wie oft er denn nun vergeben soll, wenn sich sein Bruder gegen ihn verfehlt habe. Und dann fragt er so ganz unbedarft etwa 7-mal. Das scheint ihm schon recht viel zu sein. Ich denke, die Auffassung können wir mit ihm wahrscheinlich teilen. Aber nein, Jesus antwortet darauf, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis zu 77-mal. Also 7 mal 77. Das macht insgesamt 539 Mal. Das hört sich schon ganz schön viel an. Vor allem denke ich, wenn es um das Thema Ehebruch geht. Also wenn der Mann vielleicht, also wenn ich das aus meiner Perspektive sage, untreu geworden ist, hört sich ja fast schon so an wie ein kleiner Freibrief. So oft soll ich dann vergeben. Das scheint vielleicht manchen Menschen irgendwie ins Unermessliche, ins Unmögliche zu gehen. Pater Hubertus, vielleicht ganz kurz als Einstieg. Wie ist denn das gemeint, die 7 mal 77?
Ja, es ist so gemeint, dass der Herr erzählt ja dann auch diese Geschichte von dem Diener und dem König, wo der Diener dem seinem Mitdiener nicht verzeiht und der König ihm eine immense Schuld entlassen hat. Es will sagen, dass Gott für uns unglaubliche große Erbarmen hat und er uns einlädt, auch in diese Haltung hineinzukommen. Und es ist ja auch so, wir müssen uns ja fragen, was geschieht eigentlich, wenn wir vergeben? Wenn ein Mensch sündigt, dann schadet er sich in erster Linie selbst einmal und erst in zweiter Linie vielleicht mir, der ich mit ihm zusammen bin. Und wenn ich da sage, ich will dir diesen Weg eröffnen, dass du wieder zum Heil kommst, dann bin ich bereit, dir diesen Weg zu ebnen, dir zu helfen und nicht beleidigt zu sein, dass du gegen mich etwas getan hast, wo dein Schaden als Sünder viel größer ist. Das sage ich jetzt einmal, weil Sünde ja immer etwas ist, was uns vom Heil fernhält und entfernt. Und der Ehebruch ist ja nun eine Todsünde, die eine schwere Sünde ist, die nur auch mit der Beichte wieder gut gemacht werden kann. Also ein Mensch, der Ehebruch begeht, stellt sich ja außerhalb des Gnadenflusses der Liebe Gottes und schadet sich ja dadurch selbst immens. Und wenn da der Ehepartner dann sagt, ich verzeihe dir, bedeutet das eigentlich, ich helfe dir, dass du wieder zu diesem Heil auch gelangen kannst, so gut ich das für mich vermag.
Mhm. Pater Hubertus, jetzt sind Sie ja gerade wieder frisch eingeflogen aus den USA. Dort waren Sie tätig für den größten Fernsehsender, den größten katholischen Fernsehsender weltweit, EWTN, und haben eine Serie über die 10 Gebote gemacht. Ich hoffe, Sie haben schon ein bisschen die Umstellung wieder verdaut. Haben Sie denn vielleicht auch ein paar neue Anregungen auch über das Gebot mitgebracht, du sollst nicht die Ehe brechen? Ist Ihnen da unterwegs auch irgendwie eine kleine neue Bereicherung mitgekommen?
Ja, vielleicht kann ich so sagen, diese Serie wird wahrscheinlich ab November gesendet werden in EWTN, sowohl über Satellit als auch über PC sehbar, in manchen Kabelnetzen auch. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass wir bei der Frage des Ehebruchs vielleicht als erstes immer die Würde und die Schönheit dessen betrachten dürfen und sollen, um was es eigentlich erstmal bei der Ehe auch geht, um dann im zweiten erst den Mangel zu sehen. Ich werde auch bei uns im November im Haus Regina Pazis in Leutkirch Exerzitien zu diesem Thema der 10 Gebote halten, wo dieses auch drin vorkommt. Und da wird auch immer als erstes sein, dass das Gebot Gottes eine eine Gebrauchsanweisung für ein gelungenes Leben ist. Also die Gebote sind nicht Verbote, die mir etwas wegnehmen wollen, sondern sie sind eigentlich Hilfen, damit mein Leben sich so entfalten kann, dass ich wirklich heilig werde, sage ich jetzt mal mit der kleinen Therese, und in den Himmel komme.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir dieses Stichwort hier zuwerfen. Die Würde und die Schönheit der Ehe, das wollen wir auch erstmal betrachten, bevor wir uns an die schwere Kost heranmachen. Denn vor dem Ehebruch steht ja erst einmal das Verständnis auch dieser ehelichen Verbindung. Und damit geht natürlich auch die Frage einher, die jeden Menschen seit Menschengedenken immer wieder umtreibt. Wie kann ich denn eigentlich auch so leben, dass ich dabei glücklich werde, wenn wir das auf die Ehe beziehen? Dann fragen wir uns halt im Wir-Kontext, also wie kann ich in der Ehe so leben, dass ich und wir dabei glücklich werden?
Ich würde das jetzt mal ganz kraft sagen, das ist gar nicht das Ziel der Ehe, glücklich zu werden. Sondern ich behaupte, dass die Ehe als ein Institut eingerichtet ist, dass die Menschen einander helfen, immer mehr christusähnlich zu werden und dadurch eigentlich miteinander sich auf den Weg machen, wir wollen gemeinsam den Himmel erstürmen. Also ich sage nochmal plakativ, wenn ich mir überlege, wen möchte ich heiraten, wenn ich jemanden suche, der mich glücklich macht, werde ich in 99% der Fälle enttäuscht sein. Es wäre die Überlegung, ob ich sage, ich suche jemand, der mich heilig macht oder der mir hilft oder wo wir uns gegenseitig helfen, den Himmel zu erreichen.
Gut, dann liegen wir einem kleinen Missverständnis auf. Das heißt, aber das gibt es ja auch heute. Also was bedeutet glücklich? Sie haben das Glück genommen, das auf der Straße liegt. Also erstmal die Intention vielleicht. Ich denke, auch wenn wir danach suchen, dass mich jemand heilig macht, dass ich Christus ähnlich werde, dass ich sozusagen den Himmel erstürme, dann ist das ja auch ein Glück. Oder würden Sie das nicht sagen, dass man auch dadurch natürlich glücklich wird dabei?
Da haben Sie völlig recht. Nur die Zielrichtung ist eine andere. Die Zielrichtung ist, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Genauso wie ich auch manchmal sage, suche nicht jemanden, der dich glücklich macht, sondern überlege dir, wer könnte mir Vater oder Mutter meiner Kinder sein. Weil es geht dann plötzlich um eine gemeinsame Aufgabe und um ein gemeinsames Ziel und nicht ich als singuläres Wesen stehe als Mittelpunkt da und ich suche mir jemanden, der mich als Mitte glücklich macht oder bestärkt, sondern wo wir gemeinsam auf ein Ziel hin leben oder arbeiten oder auch lieben.
Ich danke Ihnen, dass Sie das an dieser Stelle nochmal ausdrücklich auch ins Wort bringen. Also nicht nur die Glückssuche, die nur um sich selbst kreist, sondern die eben ein Ziel hat, die meinte ich hier eigentlich. Und da habe ich dann auch Papst Johannes Paul II. Gefunden, der uns sicherlich auch dabei helfen kann, eine Antwort auf diese Frage zu finden, insofern da wir dabei auch eine kühne Entdeckung machen können. Denn als er die Theologie des Leibes für unsere Zeit neu entschlüsselte, machte er auch glaubhaft, dass wir durch die Brille der Ehe und auch der ehelichen Vereinigung den Sinn des gesamten Daseins, den Sinn des Lebens sogar wieder entdecken können. Ja, was steckt denn da nun für ein Schlüsselgeheimnis in dieser ehelichen Liebe, dass uns das auch zu einer Fülle des Lebens bewegen will, Pater Hubertus?
Also vielleicht, wenn man es biblisch betrachtet, müssen wir sagen, das Volk Israel wurde von Gott immer als Braut betrachtet. Und Gott beschreibt es auch in Hosea und in anderen Briefen, Büchern, er wirbt wie ein Bräutigam und seine Braut und er bezahlt das Brautgeld sogar für seine Braut. Das bedeutet, dieser Bund Gottes zu den Menschen wird immer im Bild des Liebesbundes auch gedeutet. Und Paulus sagt dann später einmal, so wie Christus die Kirche liebt, so soll Mann und Frau einander lieben. Und dann kommen viele weitere Sätze, die auch manchmal missverstanden werden. Also es ist dieser Liebesbund, den Gott mit den Menschen eingehen will, der den abbildet das Sakrament der Ehe in der katholischen Ehevorstellung. Und daher ist die Ehe auch immer ein Dienst, den ein Ehepaar in der Kirche vollzieht, um zu vorzuleben, zu dokumentieren, Bruchstück geldhaft und angeldhaft, wie die Liebe Gottes zum Menschen eigentlich ist. Und da merken wir, dass die Ehe, wenn sie als Sakrament in der katholischen Kirche verstanden wird, keine private Organisation des Wohlfühlens in erster Linie ist. Ich will sie gar nicht abwerten, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, sondern sie ist ein Dienst innerhalb der Kirche, wir könnten es auch fast einen priesterlichen Dienst nennen, den diese beiden Eheleute leben, um sich gegenseitig zu entfalten, Christus ähnlicher zu werden, zum Wohl der Eheleute heißt es, zur Aufzucht von Kindern, also auch die Nachkommen zu Christus hinzuführen und aber in der Kirche Zeugnis zu geben, dass Gott treu ist. Und da kommen wir jetzt auch schon wieder zum engeren Kreis des Themas, dass Gottes Treue so stark ist, dass er auch treu ist, wenn das Volk Israel zum Beispiel Ehebruch begeht. Und das wird immer wieder benannt. Israel trennt sich von seinem Gott, betet die Götzen an und begeht somit Ehebruch, wird treulos. Und Gott ist aber nie treulos, er begeht nie Ehebruch, sondern er ist immer und immer und immer treu. Und so soll dieses Bild der sakramentalen Ehe in der katholischen Ehe auch darstellen, dass auch diese Treue von den Partnern gelebt wird.
Also Ehe, sagen Sie provokativ, nicht als private Organisation des Wohlfühlens, das hört sich natürlich schön an. Und dennoch haben wir sicherlich auch Mittel bekommen, um die Treue zu leben, um auch ganz ein Fleisch zu werden, um auch daraus eine Quelle, ja, ich sage auch des Glücks oder auch der Kraft damit zu haben. Aber da kommen wir auch schon wieder auf die Einmaligkeit der Ehe, auf ihre Unauflöslichkeit. Denn nur in diesem Rahmen ist auch diese Kraftquelle in der körperlichen Liebe auch so gegeben. Und das steht an vielen Stellen in der Bibel. Andererseits steht diese Einmaligkeit natürlich auch im krassen Gegensatz zu der heute gelebten Wirklichkeit und dem, was ja auch die Medien vorgeben. Also via Bildmaterial im Internet, sei es auch Reklame, die uns überall entgegenwinkt. Ja, kann sich vielleicht mancher sexuell abreagieren oder bekommt eine falsche Lust suggeriert. Und dann leben wir natürlich auch in einer Zeit, wo die Medien, ich sage mal ganz krass, sexuell auch verseucht sind, da sie den echten Wert von körperlicher Liebe ja wirklich auch verunglimpfen. Also Ehebruch ist da mehr oder weniger eigentlich an der Tagesordnung, gehört zur Normalität. Und da hinein muss nun das biblische Wort von unauflöslichen Band der ehelichen Liebe geradezu ungehört verhallen, aber damit eben auch nicht genug. Denn, wie der Titel der Sendung, Vergebung nach Ehebruch, muss ich 7x77 vergeben, wie das schon andeutet, heißt es beim Evangelisten Matthäus dann auch noch, ihr habt ja gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebruch brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also, Ehebruch beginnt schon da, allein nur schon in Gedanken. Dann kommen wir doch mal auf die Formen des Ehebruchs zu sprechen, Pater Hubertus. Was würden Sie da unterscheiden und was bewirken Sie auch in der Natur des Menschen?
Also wenn ich diese Frage noch kurz zurückstellen dürfte und wenn Sie sie dann gleich nochmal stellen und ich noch zu dem, was Sie vorher gesagt haben, zwei, drei Sachen sagen darf, wäre ich ganz froh. Das Erste ist, dass ich natürlich in keinster Weise jetzt vorher sagen wollte, die Ehe ist eigentlich nicht da, dass die Eheleute sich glücklich schätzen, sondern es ist im Zweiten Vatikanischen Konzil benannt, dass die Ehe zum Wohl der Ehegatten gedacht ist. Das ist sicherlich etwas ganz Wichtiges. Das Zweite ist, wenn die Kirche auch im Katechismus die Ehe in dieser unglaublich großartigen Weise und hohen Weise benennt, dann ist es nicht etwas Irreales, halt typisch vom Katholisches wieder, was kein Mensch einhalten kann, wie man vielleicht leicht sagen könnte, sondern ich glaube, dass dort, wo die Menschen sich auf diese Gnadengabe einlassen, und darum ist es ein Sakrament, dass die Menschen es auch wirklich die Kraft bekommen, das zu leben mit dem Kreuzweg, den Jesus nun mal auch für seine Kirche geht. Das heißt, es gibt eine Statistik, die allerdings schon 10, 15 Jahre alt ist aus USA, aber sie deutet so ein bisschen an, um was ich meine. Da wird auch berichtet, dass jede zweieinhalbste Ehe geschieden wird. Aber bei Menschen, die miteinander beten, wird nur jede 1205. Ehe geschieden. Man kann sicher über Statistiken und Zahlen unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, dass in der Tat dort, wo das Paar als gemeinsam vor Gott tritt und auch da immer wieder auch die Vergebung für sich einübt und lernt und auch die alltägliche Versöhnung miteinander pflegt und übt und auch weiß, unsere Kraftquelle ist Gott und muss nicht der andere alleine sein, dass man dort dann tatsächlich auch diese Kraft bekommt, um diese hohe Anforderung oder diese hohe Gabe zu leben. Mhm. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ist, glaube ich, dass wir natürlich heute häufig hören, dass die Ehen so schlecht sind und dass man so viel Ehebruch begeht und so. Ich glaube, dass das ähnlich wie auch, wenn wir vom veralteten Familienmodell sprechen, von Mann und Frau und Kindern, das, was ja Quatsch ist, weil über 90% der Familien so leben, auch die Ehen im Grunde oft sehr viel treuer sind. Und wenn Sie Jugendliche fragen, dann ist in der Tat die Treue das kostbarste Gut. Und auch bei Brautgesprächen, die ich halte oder so, da ist es häufig, dass die sagen, also die Treue ist uns das Allerwichtigste. Mhm. Es ist so die Frage, wie kann ich es dann schaffen, diese Treue zu halten? Und da ist natürlich wirklich so, dass wir heute in den Medien, beim Tanken, im Fernsehen, in den Filmen, im Internet ja permanent über Dinge stolpern, die gerade die Männer, die auch visuell ansprechbarer sind, natürlich sehr viel stärker auch ständig in Themenbereiche hineinziehen, die man so im Alltag sonst früher nicht gekannt hat.
Mhm. Gut, hier sagen Sie auf der anderen Seite mit Recht, eben die Ehen, die wirklich auf Gott setzen und die darin ihre Kraftquelle sehen und die auch die Gebet und Sakrament empfangen, Vergebung im Leben, dass die eigentlich auch nicht als zu anderen Zeiten damit etwas in der Hand haben, womit sie auch gegen diese schwierige Zeit in Anführungsstrichen ansteuern können. Das heißt, ich meine, auf der einen Seite denke ich, ist es heute wesentlich schwieriger, die Treue zu leben. Auf der anderen Seite, wenn man denn weiß, warum man das tut, wenn man eingebunden ist in ein religiöses Ganzes, könnte man auch immun dagegen sein. Und das fällt einem dann vielleicht auch nicht schwerer als zu anderen Zeiten, wenn man das so vergleicht. Aber kommen wir vielleicht nochmal auf die unterschiedlichen Formen, auch die Schwere des Ehebruchs zu sprechen. Also jemand, der das vielleicht eben sinnlich leicht anzusprechen ist und vielleicht wirklich einmal einen Seitensprung macht, das ist ja noch anders einzustufen und auch mit der Vergebung anders umzugehen, als jemand, der bewusst über eine längere Zeit dann schon eine zweite Beziehung parallel und geheim nebenher führt.
Also ich will es mal ganz krass formulieren. Ich glaube, der erste Ehebruch beginnt dort, wo der Jugendliche anfängt, sich selbst zu befriedigen. Weil die Geschlechtlichkeit, und das ist, glaube ich, auch das, was wir häufig missverstehen, die Sexualität ist ja eine unglaubliche Liebeskraft Gottes an uns Menschen, die uns aber anvertraut ist, um sie anderen zu schenken und letztendlich immer mit diesem Ziel offen zu sein, auch für das Leben zu schenken. Und dort, wo ich die Sexualität für mich selber benutze, gebrauche, sage ich jetzt einmal, dort verstoße ich, in Anführungszeichen, schon einmal gegen diese Gabe. Diese Gabe, die ich anvertraut bekommen habe, um Lebensraum auch zu geben. Also Sexualität und Geschlechtlichkeit bedeuten ja nicht nur körperlich aktiv zu sein, sondern ja auch einen Lebensraum zu stiften, dass Leben entstehen kann für andere. Und dort, wo ich es nur für mich missbrauche und verzwecke, dort beginnt eigentlich schon Ehebruch. Das bedeutet auch, all jeglicher vorehelicher Verkehr ist Ehebruch. Oder jeder außereheliche Verkehr ist Ehebruch. Das bedeutet, dass immer dort, wo ich Sexualität nicht in dem Sinne der Gabe und des Hingebens und der Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, lebe, dass ich dort eigentlich sie missbrauche und dadurch auch degradiere. Das ist fast Heiliges in den Dreck zu ziehen. Und dadurch ziehe ich eben auch diese Loslösung zwischen der Einheit Gottes und mir mit in Betracht und in mein Leben hinein. Also so beginnt, sage ich jetzt mal, Ehebruch. Das kann auch zu einer Einübung sein, zu einer, ja, fast wie einer Routine, wie einer Sucht, wie eines Automatismus fast, wo man sich abreagiert. Ich reagiere mich an mir oder ich reagiere mich an anderen ab. Das bedeutet immer, dass ich nicht in der Lage bin, mich auf den anderen einzustellen, in Beziehung zu gehen, um ihn zu beglücken. Da würde ich auch, sage ich mal, jeglicher Missbrauch, und das möchte ich auch nochmal sehr stark betonen, von Eltern ihren Kindern gegenüber, das kann ganz konkret körperlicher Missbrauch sein, wo Mütter oder Väter ihre eigenen Kinder missbrauchen. Das kann aber auch sein, wie mir neulich zum Beispiel jemand erzählte, eine Frau, dass sie unglaublich drunter litt, dass sie nicht allein als Jugendliche im Badezimmer sein konnte, sondern wenn sie geduscht oder gebadet hat, der Vater plötzlich 20 Minuten lang sich rasierte oder so. Und sie mir auch zeigte ein Fotoalbum aus ihrer Kindheit und Jugend. Und da jedes zweite Foto eigentlich, wo das Kind splitterfasernackt da liegt und man so auch die ganzen Schambereich sieht. Also da merkt man auch, dass Missbrauch in ganz subtiler Weise stattfindet, der eben nicht so sehr durch die körperliche Beeinträchtigung als auch dieses emotionale Gebrauchen des anderen eigentlich einhergeht. Daher können wir, letzter Satz von mir jetzt, auch dieses Wort Jesu verstehen: Wenn man nur jemand anderen begehrlich betrachtet, begeht man Ehebruch, weil man auch den anderen verzweckt zu seiner eigenen Selbstunbefriedigung. Wie mir jemand in der Beichte gesagt hat, finde ich ein sehr gutes Wort: Ich habe mich selbst unbefriedigt. Also dort, wo ich jemand anderen benutze, vermeintlich mir eine Befriedigung zu eigene, aber letztendlich keine innere Erfüllung dadurch bekomme und deswegen immer mehr und immer mehr und immer mehr brauche auch. Mhm.
Ja, ich sehe schon, wir kommen gar nicht zum Thema Vergebung, weil doch das ganze Thema, was davor steht und schwebt, nicht, das können wir nicht einfach so übergehen. Das ist irgendwie die Geschlechtlichkeit, wie Sie sagen, das ist eine Größe in uns, eine Kraft, die auch eine explosive Dimension hat. Und ich denke, wenn die gerade auch im jungen Menschen, der heranwächst, dann nicht sozusagen in das Ganze des geschaffenen Menschen irgendwo eingerahmt wird und da ihren Platz findet, dann ist es wahrscheinlich überhaupt schwierig, in eine Partnerschaft zu gehen, um dann nicht falsche Vorstellungen zu haben, die Sie ja hier auch massiv benannt haben, nämlich die Einstellung, die wir heute meistenteils haben: Der andere muss mich glücklich machen, oder Sexualität ist nur etwas zur Selbstbefriedigung, zum eigenen Glück. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Ja, die Frage ist dann natürlich schon, das Vergeben, wo setzt das an? In dem Fall, in dem der eine untreu geworden ist, gehen wir jetzt doch nochmal von diesem Fall in einer Ehe, in einer Partnerschaft aus. Wie ist denn da überhaupt Vergebung möglich?
Also es ist so, dass sicherlich wir in der Partnerschaft oder in jeder Beziehung, aber in der ehelichen besonders, im Alltag Vergebung pflegen müssen. Das heißt, das muss eine Grundhaltung werden, immer wieder auch einander zu helfen, verzeihen zu können. Und dort, wo jetzt jemanden Ehebruch begangen hat, ist natürlich ein unglaublich scheußlicher Vertrauensmissbrauch. Und derjenige, der das erleidet, also der Partner, der in Mitleidenschaft gezogen wurde, der ist natürlich derjenige, der tiefst innerlich verletzt ist. Und da kommt es natürlich drauf an, wie weit er das auch betrachten kann für sich selber. Also pflege ich jetzt meine Wunde, meine Verletztheit und sehe gar nicht, dass der andere ja sich selber noch sehr viel tiefer eigentlich verletzt hat, weil er sich wirklich aus dieser Gnade Gottes herausgestellt hat und Unrecht begangen hat, dem anderen, mit dem er den Ehebruch begangen hat, sich selber und mir als Partner. Und oder wie kann ich auch zu sagen, ich bitte Gott mit seinem Erbarmen mir diese innere Wunde zu heilen und dadurch helfe ich dem anderen, dass er das nicht mehr tut und dadurch auch um Verzeihung bittet. Und ich glaube, ich habe es so häufig erlebt in Eheziehen, wo man nicht einfach beleidigt sich zurückzieht und sagt, der andere muss jetzt ganz schön was leisten, dass ich wieder zufrieden werde, dass dann dort, wo die Partner bereit sind, miteinander zu reden, Vertrauensakte zu bilden. Ich glaube, das fängt ja mit sehr kleinen Vertrauensschritten an, wo einer wirklich zeigt, das ist mir furchtbar arg, was da geschehen ist. Ich möchte das nie wieder tun und du bist mir kostbar und wichtig. Das kann aber nicht nur verbal passieren, sondern das muss wirklich in vielen kleinen Akten des Alltages geschehen. Und ich denke, dass ich selbst als Betroffener auch meine negativen Gedanken, meine Wut, mein Hass, meine Verzweiflung, mein sich mich minderwertig fühlen, zurückgesetzt fühlen, all diese Scheußlichkeiten, die man ja dann erlebt, dass man das zum Beispiel auch immer wieder in die Heilige Messe auf den Altar legt oder in die Heilige Beichte bringt, wo ich selber gedanklich Unrecht getan habe oder wo ich selbst mich verstiegen habe, dem zeige ich es aber auch, da räche ich mich, was man da alles plötzlich dann auch an Niederungen seiner selbst in sich erlebt.
Da kamen jetzt also zwei interessante Gedanken auch zum Vorschein. Zum einen die Haltung des Opfers sozusagen, der natürlich seelisch tief verletzt ist, aber der natürlich auch mitentscheiden kann, wie gehe ich jetzt mit dieser starken Verletzung um. Also schüre ich weiter sozusagen diese schwere seelische Kränkung in mir und damit mache ich mich eigentlich oder verwehre und verweigere ich auch die Versöhnungshaltung und damit geht es mir selber ja auch schlecht. Also ich blockiere mich damit auch selber und kreise ja nur um mich selber. Ja, also ich habe dann auch nicht mehr den Blick auf den anderen. Das finde ich interessant, wenn Sie auch sagen, derjenige, der jetzt als, sagen wir mal, der Täter dasteht, der am anderen untreu geworden ist, der hat ja eigentlich in sich auch etwas stark verletzt. Die Frage ist natürlich, dass wahrscheinlich das Opfer meint, dass der es vielleicht gar nicht so sieht. Aber in der Tat, also diese Pflege auch der eigenen Verletzung und der eigenen Kränkung, das ist wahrscheinlich auch ein entscheidender Schritt, das ein Stück weit aufzugeben oder aufbrechen zu lassen und da auch barmherzig zu werden, so wie Gott also an uns immer wieder auch barmherzig handelt.
Also ich denke, das ist notwendig und diese Einübung, barmherzig zu werden, braucht es natürlich schon auch vorher und nicht erst in diesem Moment. Ja. Ich denke, es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, was geschehen ist. Ich würde mal keck behaupten, dass mancher Ehebruch keine persönliche Beziehung war und dadurch auch die persönliche Beziehung zu meinem Ehepartner tangiert hat eigentlich, sondern dass das einmal aus Versehen passiert ist. So schlimm das sein mag und das ist eine Todsünde so oder so, aber es ist etwas anders, als wenn jemand dauerhaft eine Beziehung nebenher pflegt und dadurch wirklich sich auch einlässt auf Beziehung, die dann nicht mehr, die geteilt ist und nicht mehr ungeteilt ist mit dem eigentlichen Ehepartner. Das finde ich schon sehr viel schwieriger. Oder auch Leute, die dauerhaft ständig wechselnde Beziehungen außerhalb der Ehe pflegen. Da ist ja die Frage, ist es pathologisch oder was sind das für Ursachen, dass das vermeintlich notwendig scheint oder welcher Minderwertigkeitskomplex steckt dahinter oder welches hochspurige Gehabe oder was sind da auch die Gründe, die da sind. Das ist ein bisschen diffizil, das jetzt in ein paar einfachen Worten zu sagen, das ist immer so oder so.
Mhm. wir haben schon einiges besprochen. Wir haben anfangs über die Würde und über die Schönheit der Einrichtung der Ehe gesprochen, wie sie vom Schöpfer her gesehen wird, dass auch die Ehe letztendlich den Blick freimacht auf den Sinn und die Sinnfülle des ganzen Daseins. Sie haben in dem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass die Gebote Gottes eben auch nicht Verbote sind, sondern eigentlich eine Gebrauchsanweisung mitgeben für ein gelingendes Leben. Und dass wir wahrscheinlich heute oft dem Missverständnis aufliegen, dass wir, wenn wir einen Partner suchen, vielleicht auch dem Missverständnis aufliegen, dass Ehe allein mich glücklich machen soll. Also die Lebensfülle und das Glück, das bezieht sich dann hier in dem christlichen Bereich halt darauf, dass wir versuchen, uns gegenseitig ja zu heiligen, heilig zu machen im Hinblick auf Christus, der sozusagen der Dritte im Bund ist und der letztendlich auch unser Lebensziel ist. Und Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die Ehe eben nicht nur ein privates Vergnügen ist, eine private Organisation des Wohlfühlens, sondern eben auch die Ehe in der Gemeinde letztendlich einen Dienst vorlebt, eben das Ehepaar, das ein Stück weit auch dieses Liebesbündnis zwischen Gott und den Menschen abbildhaft vorlebt und damit auch keine private Sache ist. Ja, wichtig war mir auch noch, dass der Ehebruch eben, wie Sie sagen, auch schon dort beginnt, wo die Geschlechtlichkeit, wo ich sie nur für mich missbrauche, also beispielsweise der Jugendliche, der sich selbst befriedigt, also schon dort letztendlich ist das ganze Thema der Geschlechtlichkeit, da beginnt es, da beginnen eigentlich auch schon die Formen des Ehebruchs. Und beim Vergeben, ganz wichtig, dass man eben auch diese schon im Alltag einübt und die Beziehung stärkt, in dieser Haltung eigentlich mit dem Partner schon immer lebt und sich dann auch fragt, inwieweit kann ich das eigentlich auch in kleinen Dingen, dass ich nicht immer nur auf meine Verletzungen schaue, sondern auch den Blick frei bekomme, barmherzig werde, vielleicht auch mich mit meinen Verletzungen nicht immer übermäßig wichtig nehme. Was natürlich die Beziehung stärkt und wie ich sozusagen die Dauerbaustelle Partnerschaft auch stärken kann, um auch vielleicht ein bisschen resistenter gegen solche Seitensprünge zu werden, das soll uns auch noch im zweiten Teil der Sendung beschäftigen. Bis dahin hören wir eine Musik, dann geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, heute mit dem Thema Vergebung nach Ehebruch. Muss ich 7x77 vergeben? Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Zugeschaltet als Gesprächsgast haben wir heute Pater Hubertus Freiberg aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Dort ist er Hausgeistlicher und war gerade unterwegs in den USA, um eine Sendereihe über die 10 Gebote zu drehen auf dem katholischen TV-Sender EWTN. Ja, Vergebung. Ohne Vergebung ist eigentlich überhaupt keine dauerhafte Beziehung möglich. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Da geht es jetzt mal nicht nur um den Extremfall Ehebruch, sondern es ist ja auch eine Haltung und eine Einübung, die uns jeden Tag irgendwo wieder begegnet. Und Vergebung schafft ja auch wieder, also verhindert Rache, beendet auch Konflikte und macht die eigentliche innere Versöhnung überhaupt erst möglich. Dennoch, was nun so der Verstand vielleicht vergeben will, kann das Herz nicht immer automatisch mitvollziehen. Pater Hubertus, welche Schritte sind denn in so einem Vergebungsprozess notwendig?
Also es gibt ja zwei Vergeber, sage ich jetzt mal, oder drei eigentlich. Wenn ich als Partner hintergangen worden bin, ich als Täter, der selbst diesen Ehebruch begangen hat, und auch den anderen, der mit diesem Ehebruch beteiligt war, in welcher Weise auch immer. Und ich glaube, dass es der Täter jemand ist, der auch einüben muss, sich selbst zu vergeben, um dann auch dieses Band, das durch den Ehebruch mit jemand anderem entstanden ist, dass das zu lösen ist. Im 1. Korintherbrief heißt es im 6. Kapitel, dass wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, die Bindungsfähigkeit zwischen Ehemann und Ehefrau und auch Gott wird dünner und fahriger dadurch, dass ich Ehebruch begehe. Und deswegen muss ich, sag ich mal, das wieder in Ordnung bringen, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu meinem Partner und meine Beziehung zu mir. Also wenn ich Partner sage, meine ich immer Mann und Frau. Also da, der muss wesentlich Vergebung erbitten und auch sich selber geben. Und aber meistens ist ja derjenige, dem das Opfer, sage ich jetzt mal, also derjenige, der leiden muss, dass der Ehepartner Ehebruch begeht, derjenige, der sich eben am schwersten tut. Und da glaube ich, dass das wirklich einen langen Reifungsprozess ist. Weil es ist ja die Frage, nehme ich es als Zurücksetzung von mir, nehme ich es als Beweis davon, dass ich minderwertig bin, als was bewerte ich diesen Vorgang, den mein Ehepartner jetzt getan hat? Tue ich es ein Handeln gegen mich deuten oder tut er mir leid, dass er oder sie so etwas tut und bekümmert mich das um seinetwillen oder bekümmert es mich um meinetwillen? Der klassische Fall ist sicherlich, dass ich als Hintergangener beleidigt bin, verletzt bin und so wie mit allen Verletzungen es wirklich viel braucht, um diese Verletzung zu heilen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da wirklich diese Kraft Gottes erbitten, dass ich fähig werde, dem anderen wieder gut zu werden, auch wenn es nicht sofort passieren kann, dass ich mich auch bemühe, es nicht dem anderen einfach zu rächen, mich auf ähnliche Weise, das heißt, dass ich auch sowas tue oder in Gedanken mich räche oder im Alltag in kleinen Dingen, das den anderen jetzt mal spüren lasse. Also da denke ich, das sind alles Punkte, die sehr naheliegend sind, aber der Versöhnung letztendlich abträglich sind und des Heilwerdens meiner Verletzung. Ich denke, dass es wirklich immer wieder dieses Gebet braucht. Heiliger Geist, hilf mir zur Versöhnung, hilf mir zum Frieden. Ich immer dort, wo ich mir meine Gedanken unrecht sind, der Verurteilung, des Böses, Wünschen etc., dass ich da wirklich ganz oft da in die Vergebung mit Gott gehe. Und ich glaube, dass es dann auch wirklich wichtig ist, mir bewusst auch immer wieder zu verbieten, diese inneren Gedanken, der ist gegen mich, der hat mich gedemütigt. All diese Dinge brauchen ihre Zeit. Also das ist, kann man nicht einfach wie einen Schalter umstellen. Sie brauchen ihre Zeit. Aber ich glaube auch, es braucht immer mehr, auch wo ich sagen will, nein, ich möchte nicht schlecht über den anderen denken. Und da habe ich auch eine Frau im Blick, die sehr gedemütigt und in scheußlichster Weise immer wieder auch hintergangen worden ist und unter großen Versprechungen immer wieder sich darauf eingelassen hat. Und sie sich gesagt hat, ich habe mir geschworen, ich entlasse ihn nicht aus meiner Liebe, auch wenn er mir Unrecht tut. Und das ist vielleicht so ein Begriff, den man sich merken kann. Ich entlasse ihn nicht aus meiner Liebe und ich tue alles, dass ich ihn lieben kann. Nicht die Tat, nicht das Unrecht, nicht die Scheußlichkeit, aber diese Person.
Das ist natürlich wirklich auch ein starkes Stück, wenn man das dann so sagen kann. Ja, Sie haben uns, denke ich, schon den Weg zur Vergebung als einen Heilungsprozess aufgezeigt. Mittlerweile haben sich zwei Hörerinnen gemeldet, die ich zu Wort kommen lassen möchte. Ich darf zuerst die Dame aus Bayern, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin. Bitte schön.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte mich nur mein sagen. Ich habe erfahren, wie mein Mann eine Freundin hat und habe natürlich dann meinen Schluss gezogen, dass ich ausziehe. Ich kann nicht im Haus bleiben, weil ich das nicht bringen kann, was mein Mann alles kann. Der kann den Ofen einheizen, die Asche rausfahren, raustragen. Ich bin ja auch krank, ich bin im Rollstuhl und dann kann ich das nicht tun. Habe ich gesagt, also ich teile dich nicht mit deiner Freundin. Ich ziehe aus. Ich habe dann eine Wohnung genommen mein Mann ist noch bei der Freundin, das muss er selber verantworten. Ich bin jetzt so weit, dass ich ihm verzeihen kann, aber das ist eigentlich nur gegangen. Letzte Woche habe ich dreimal einen Priminzsegen bekommen und dem gebe ich jetzt die Schuld, dass ich verzeihen kann. Und ich finde, ich muss das auch durchziehen, dass ich jetzt in meiner Wohnung bleibe. Und wir werden die Scheidung einreichen und dann wird unser Haus geht da drauf. Es wird dann geteilt und meine Kinder stehen auch zu mir. Die sagen also, du musst es durchziehen, weil ja du das nicht nervlich verkraftest. Wenn ich da jetzt immer sagt, ja, ich verzeihe schon die Tat. Aber in der Seele ist die Wunde einfach da.
Ja.
Also ich danke Ihnen für die Offenheit und dass Sie natürlich jetzt auch mal hier ein schwerwiegenderes Problem ansprechen, nämlich da, wo der andere nicht so leicht wieder zurückkommt, sondern wo einfach dieser Bruch auch bleibend ist. Und das ist ja nun nicht so leicht, damit umzugehen. Bitte, Pater Hubertus.
Also ich denke, dass Sie aufweisen diese Scheußlichkeit der Tat und mit welchen Konsequenzen aus so einer Tat dann tatsächlich und aus einer dauerhaften Tat geschieht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch da ganz klar sehen, wie selbstverletzend letztendlich auch so eine Tat ist. Ich kenne kaum eine Beziehung, die durch Ehebruch dann eine neue, glücklichere oder bessere Beziehung eingegangen worden ist. In den meisten Fällen geschehen diese Dinge immer wieder ähnlich, weil sie wirklich eine Ich-Sucht eigentlich sind und ein Wegkommen von dem, ich bin für den anderen da. Und haben Sie ja dankenswerterweise ein sehr schönes Beispiel gegeben, dass Sie gesagt haben, ich konnte aufgrund des Segens, konnte ich leichter verzeihen. Und ich glaube, das ist wirklich diese Gnade, die wir brauchen. Menschlich gesehen schaffen wir es häufig nicht. Sondern wir müssen genauso, wie ich auch glaube, dass menschlich gesehen aus unserer eigenen Kraft heute eine dauerhaft zufriedenstellende Ehe kaum möglich ist, sondern wir brauchen auch dazu wirklich diese Kraft Gottes, die uns hilft, immer wieder neu zu schauen, um was geht's eigentlich und die Kraft dazu zu kriegen, das anzustreben.
Ja. Das sage ich vielen herzlichen Dank.
Ja, da wünsche ich Ihnen viel Kraft und viel Segen.
Danke, den brauche ich jetzt. Ja, Dankeschön.
Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihnen Gottes Segen.
Gottes Segen gleichfalls.
Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören. Ein Hörer aus Baden-Württemberg hat sich gemeldet. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Es wurde auch das Thema der Pubertät angesprochen. Und zwar wurde gesagt, fast wörtlich, dass die Selbstbefriedigung in der Pubertät dem Ehebruch gleicht oder Ehebruch ist. Also ich habe hier enorme Schwierigkeiten, mit das nachzuvollziehen. Denn die Pubertät ist ja eine quasi Urkraft, die mit einer Vehemenz Energie über die Jugendliche hereinbricht, dass sie absolut überfordert sind. Und da dann davon sprechen, dass hier quasi Ehebruch entsteht, also da habe ich riesige Probleme mit. Ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit, wir mussten ja damals alle 4 Wochen beichten und da war im 6. Gebot war drin enthalten, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und ich kann mich noch erinnern, dass praktisch in dieser Pubertätsphase das Leben so überschattet war mit dieser Sexualität, dass man als tagelang praktisch ständig nur zu kämpfen hatte, dieses Zeug aus dem Kopf rauszubringen und dann davon zu sprechen, dass ich gesündigt habe in Gedanken und ständig mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen bin. Und wenn ich alle 4 Wochen beichten musste und der Pfarrer, Ortspfarrer, der mich erkannte, vor dem bekennen musste, alle diese Dinge und dann noch daran dachte, Mensch, was denkt dieser Priester von mir, was hat er da für einen schlechten, wirklich schlechten Ministranten vor sich, mit dem er täglich zusammen ist. Das war eine unheimliche Gewissensbelastung, die ich bis heute noch nicht begreife.
Ich danke Ihnen, dass Sie das hier so offen ansprechen.
Also ich habe, also ich verstehe Ihre Anliegen, weil ich glaube, dass in der Tat aufgrund des Zeitgeistes häufig die Sexualität als ein besonders schlimmes Gebot betrachtet worden ist, was aber theologisch gesehen von der Kirche nie so her war, aber in der Tat aus dem Zeitgeist gerade des 19. Jahrhunderts herkommend auch sehr stark überbordet worden ist. Also da sind sicherlich viele Scheußlichkeiten auch in der Beichtpraxis geschehen, die nicht dem eigentlichen, dem Erlösungswerk der Beichte dienlich waren, sondern eher, wie Sie es gerade schildern, dass eine Belastung war. Das ist sicherlich scheußlich. Ich habe nicht gesagt, dass der Ehebruch damit beginnt, sondern ich habe gesagt, dass grundsätzlich da schon das eigentlich, das auch ein Tun ist, das einzuüben, die Sexualität für sich selber zu nutzen und sie nicht dem Ziel eigentlich entsprechend einzusetzen, nämlich dem anderen zu schenken. Da gibt es sicher entwicklungspsychologisch und so viele gute Gründe, aber ich glaube eben auch, dass die Einübung in die Beherrschung der Sexualität ein notwendiges ist, von Jugend an, damit auch ich mich in das Ehe beherrschen kann. Und da glaube ich, dass es da zum Beispiel auch sehr wichtig ist, dass beide Eheleute in guter Weise über die Geschlechtlichkeit sich miteinander austauschen, auch die natürliche Familienregelung pflegen, um auch Zeiten, wo man nicht zusammenzukommen kann aus Gründen der Krankheit, der Schwangerschaft und viele andere Sachen, dass man da auch Wege findet, einander zugeneigt zu sein und auch die Sexualität zu leben in einem breiten Fächer, der einander auch bereichert, aber auch in der Verantwortung und in der Zurückhaltung. Ich muss mich auch beherrschen und kann nicht mich und auch nicht meinen Partner einfach benutzen, so wie ich es jetzt gerade brauche.
Ja, ja, es geht mir, das ist klar, in der Partnerschaft, okay, aber mir geht es halt speziell um die Pubertät. Und das hat mich halt schon gestört, dass ich mich, wenn ich zurückdenke, in der Pubertät doch ziemlich stark alleingelassen gefühlt habe. Kein Mensch hat mich begleitet. Diese Pubertät kam wie eine Wucht, eine Naturmacht. Bei mich, aber bei den anderen ist es ja ähnlich, beim einen mehr oder weniger. Und dann ist man hier alleingelassen und diese Selbstbefriedigung ist mit dabei abgelaufen. Und dann entstand da immer wieder hier dieses unheimlich schlechte Gewissen. Vielleicht hat man noch Hemmungen gehabt in der Beichte noch. Entsprechend, da musste ja noch die Zahl oder was weiß ich alles angegeben werden. Und da entstand ein Druck, der meines Erachtens aus damaliger Sicht für die Jugendliche zu groß war. Heute ist da alles viel liberaler, was auch die Beichte anbelangt und alles. Aber damals, und das hat Spuren hinterlassen und meines Erachtens auch bis heute. Denn dieser Beispiegel, das von der Jugendlichen zu verlangen, was hier gefordert wurde, das ging meines Erachtens über die Kräfte dieser Jugendlichen und hat hier neue Wunden gesetzt, weil auch keine Begleitung dabei war.
Da sprechen Sie wirklich was Wichtiges und was ganz Wahres an, was Sie erlebt haben in einem Klima sozusagen des moralischen Drucks und wo alles unter den Teppich gekehrt wurde. Das haben wir heute genau das Gegenteil. Also überall
so ist sozusagen
eine erotisierende Stimmung und liegt in der Luft. Und was Sie sagen, im Prinzip können die Jugendlichen nichts dafür, wenn sie keine Begleitung haben, die überhaupt ihnen den Sinn der Geschlechtlichkeit aufdeckt und die sagen, so, mein Junge, wie du bist, bist du gut und das, was sich in deinem Körper entwickelt, ist eigentlich ganz in Ordnung. Nur müssen wir jetzt gucken, sozusagen, wie kommt das in ein harmonisches Ganzes, ja? Und da brauchen sie letztendlich die Eltern und die Gesellschaft ja auch. Und ich meine, das ist etwas, was heute genauso fehlt und was damals zu ihrer Zeit wahrscheinlich ebenso gefehlt hat. Und ich denke,
das ist eigentlich die Tragik, wenn ich mich da einmischen darf. Das ist die Tragik der damaligen Zeit, dass man die Menschen alleine gelassen hat. Und das ist die Tragik der heutigen Zeit, dass die Jugendlichen auch im Sexualkundeunterricht letztendlich auch völlig alleine gelassen werden. Da heißt es zwar, ihr könnt es machen und pflegt und da lernt man sogar noch, welche Formen, wie man es anwenden kann. Aber letztendlich sind sie alleine gelassen in der Kostbarkeit und der Schönheit. Und ich glaube, dass im Grunde des Herzens ein Mensch spürt und innerlich in sich trägt, dass ich die Sehnsucht habe, mich zu verschenken und ein mechanischer Vorgang ist, den ich entweder alleine oder mit anderen, egal welches Geschlecht es dann auch rechtmäßig vermeintlich tun könnte, dass ich glaube, dass die Menschen heute genauso alleine gelassen sind, vielleicht noch schlimmer, weil sie auch nicht wirklich das Gute an der und das Schöne an der Geschlechtlichkeit erkennen und dadurch sie weit unter Wert sich selber verkaufen und dann auch ein Leben lang leiden, weil alle Beziehungen, die Jugendliche zum Beispiel auch vorher hatten, vor einer Ehe, sind meistens hinderlich und stehen zwischen den Ehepartnern eine ganze Ehe lang.
Ja, vielen Dank. Das werte ich auch als Wort zum Abschluss. Ich danke für Ihre Anrufe auch und für Ihre Offenheit. Und ich denke, vieles, was auch da jetzt so gekommen ist, heißt auch, dass natürlich viele Menschen, die sozusagen auch kein freies Verhältnis bekommen haben, vielleicht auch mit Schuldgefühlen aufgewachsen sind zu ihrem eigenen Körper, zu ihrer eigenen Geschlechtlichkeit, natürlich das ein Leben lang mit herumtragen. Und auch da, wie Sie sagen, ist eigentlich auch nur der Weg der Vergebung und der Heilung und des Vor-Gott-Bringens möglich, notwendig, um sozusagen das, was schiefgelaufen ist, von außen auch einfach wieder heil werden zu lassen.
Ja, weil ich da gerne, wenn ich das noch sagen darf, sagen möchte, dass eben die Kirche im Grunde immer versucht hat, dieses Wort, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, dass eben diese Würde und die Kostbarkeit und das Schöne des Leibes etwas ist, was schützenswert ist und dadurch, dass es geschützt wird, auch diese Kraft der Entfaltung hat, dass es in der Tat auch schön wird. Das erleben wir ja auch bei Beziehungen, dass Menschen erst eine gewisse Zeit brauchen, indem sie sich einander schenken und sich dadurch auch die Geschlechtlichkeit entfaltet. Also da denke ich, ist es notwendig, dass wir diese Theologie des Leibes von Johannes Paul II. In besonderer Weise nachsinnen und nachgehen. Das möchte ich auch dieser Dame, die gebeten hat, um die Geschlechtlichkeit für Singles und Zölibatäre auch zu pflegen. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema, weil man da auch merkt, dass Sexualität eine Kraft ist, die nicht nur leiblich gemeint ist, sondern natürlich auch lebensspendend in vielen Bereichen. Und da würde ich gerne empfehlen von Christopher West diese Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Für Anfänger, wo er ein bisschen beschreibt für Anfänger auch, was der Heilige Vater da in tiefster Weise um die Geschlechtlichkeit des Theologie des Leibes gedacht und gemeint hat, als eine Gabe, eine kostbare Gabe, die es gilt zu entfalten und zu schützen. Und da glaube ich auch, bräuchte es in der Tat christliche Programme für eine gesunde, schöne Sexualitätsentfaltung, sage ich mal. Weil ich glaube, dass viele Eheleute auch darunter leiden, dass sie zum einen sich selbst ablehnen, ihren Körper ablehnen und auch die Geschlechtlichkeit etwas Peinliches finden und dadurch oftmals auch Probleme entstehen, wo sie nicht wirklich gut zueinander kommen.
Ja, und wenn Sie das Buch schon ansprechen, Christopher West spricht ja auch von einer Art theologischer Zeitbombe, die mit dramatischen Konsequenzen hochgehen wird, im positiven Sinne sozusagen, ja, sexuelle Revolution nach Papst Johannes Paul II., das kann man auch falsch verstehen, aber hier soll es jetzt richtig verstanden werden. Und ich denke, mit diesem Ausblick auf die Würde und auf die Schönheit der Geschlechtlichkeit und auch mit dem Anspruch, hier wirklich, es gibt viel zu tun, auch für den Sender etwas zu tun, nämlich wirklich auch, ja, jungen Menschen da eine Handhabe zu geben und darüber zu berichten und sie auch zu führen. Ich denke, da dürfen wir Ihnen danken für den Hinweis und ja, alle zusammen etwas tun.
Könnte ich Ihnen noch einen kleinen zweiten Hinweis geben? Im Kloster Brandenburg in Dietenheim an der Iller gibt es immer wieder für junge Leute auch zum Thema Geschlechtlichkeitsseminare, wo gerade da in guter Weise auch diese Thematik immer wieder dargestellt wird.
Genau, und da gibt es natürlich auch noch die Kurse für Erwachsene, sich zum Teenstar Multiplikator ausbilden zu lassen für eine wertorientierte Sexualpädagogik. Pater Hubertus, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie zu Gast waren zum Thema Vergebung nach Ehebruch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Alles Gute und viel Segen.
Dankeschön. Ja, auch ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Machen Sie es gut für heute. Es verabschiedet sich hier Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.